Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um Innovationen gehen. Warum die floppen, das ist der erste Teil des Themas. Und dazu bin ich mit Christian Dössel verabredet. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich, Heiko.
Du kümmerst dich bei Bonsai Research um das Thema Innovationen, richtig?
Genau, richtig. Also Innovationsforschung, das ist so im Prinzip mein Bereich bei Bonsai. Wir haben ja auch ganz andere Bereiche, aber ich kümmere mich darum, mehr wie das Neue in die Welt kommt, so, wenn man es so sagen will.
Lass uns erstmal drüber reden, warum das Neue nicht in die Welt kommt. Wenn wir uns jetzt mal so, und ich glaube, das war auch so dann Schwerpunkt, wenn wir uns erstmal über LEH zum Beispiel unterhalten, da gibt es ja ganz viele Innovationsversuche. Was sind denn Gründe, warum es dort nicht funktioniert?
Es gibt halt ganz, ganz viele Gründe, würde ich sagen. Also von ein bisschen so einem konservativen oder vielleicht sogar altmodischen Ansatz, tatsächlich das zu testen und reinzugehen und zu sagen, so, okay, ich möchte vorher eigentlich ein bisschen wissen, wie erfolgreich das Produkt, wenn es ein Produkt ist, LEH wird es ja meistens ein Produkt sein, das dann tatsächlich ist. Da gibt es ja viele Ansätze, wie man sowas testen kann mit Konsumierenden, dass man sagt, so, man zeigt vorher was und das kann man halt auf unterschiedliche Arten machen. Und ich glaube, auch viele Produkte werden vorher getestet in der einen oder anderen Form. Und umso erstaunlicher ist es ja dann auch, dass dann trotzdem so, so viele Produkte aus dem Regal dann schnell wieder verschwinden. Also wenn sie es ins Regal schaffen, dann halt relativ schnell wieder verschwinden. Ich war jetzt letztens auch
Hast du, ganz kurz bitte, hast du irgendwie so eine Zahl, die du uns geben kannst, wie viele Produkte innerhalb, ich sag mal, des ersten Jahres oder welchen Zeitraum du auch mal hast, aus dem LEH-Regal wieder verschwinden?
Also es gab jetzt mal vor kurzem eine Studie, glaube ich, von der Hochschule in Heilbronn. Da war die erste Zahl auf jeden Fall eine 8, also 80%. Das ist schon ganz schön viel, ne?
Warum verschwinden die denn, wenn sie doch vorher getestet wurden? Und man sich sicher ist, dass das klappt.
Ja, weil sie halt sozusagen in unterschiedlicher Art und Weise getestet werden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, oder was halt dann doch nicht immer vorkommt, ist, dass sie nicht im Kontext getestet werden. Was ist der Kontext? Wir alle wissen, wir als Menschen entscheiden uns, egal was für eine Entscheidung wir treffen, je nachdem, in welchem Kontext wir sind. Und für neue Produkte, gerade im LEH, so wie du es ansprichst, ist der Kontext halt das Regalumfeld. Also wo stehe ich? Wer steht neben mir? Wer steht über mir? Natürlich, welche Preisstellung habe ich? Etc. pp. Und da muss ich sagen, dass die neuen Produkte halt zwingend im Kontext getestet werden, weil je nachdem, wo du bist, in welchem Regal du stehst, in welcher Kategorie du stehst, macht es halt einen immensen Unterschied, ob Leute dich überhaupt erstmal sehen. Und das ist halt das Wichtigste, weil wenn ein Produkt nicht gesehen wird, dann kann es natürlich auch nicht gekauft werden. Das ist total billig, aber es ist halt total wichtig. Und wir wissen ja auch, dass je nach Studie unterscheidet sich diese Zahl auch. Aber der Touchpoint für ein neues Produkt ist für viele, viele Leute tatsächlich das Regal. Das heißt, da ist die Chance und auch das Risiko, dass man tatsächlich erstmal rauskommt aus dem Klatter, aus dem Umfeld. Und klar, ich kann mir natürlich jetzt eine neue Verpackung, neues Produkt so anschauen, isoliert. Dann kriege ich vielleicht schöne, ja, sieht toll aus, ist likable, ist total ästhetisch und so weiter und so weiter. Aber im Regal geht es dann unter und dann sehen es die Leute nicht, sie kaufen es nicht. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, diese Kaufentscheidung vom Regal, das haben wir 100-mal getestet und 100-mal rausgefunden, das ist eine Sekundensache. Denk an jeden Einkauf, den du im Regal machst. Du stehst nicht 2 Minuten vorm Nudelregal und suchst dir deine Nudeln aus.
Du hast mal so eine Fuck-up-Liste aufgeschrieben für Innovation und ich fand die erste Regel irgendwie ganz interessant, nämlich das moralische Ich.
Ja, absolut.
Magst du dazu noch mal was sagen?
Ja, also das ist halt so eine Frage, wie man unterschiedliche Einstellungen oder auch irgendwie eine moralische Haltung zu unterschiedlichen Produkten halt erhebt. Und wir wissen alle, dass Leute, kommt jetzt ein bisschen auch auf den Markt an, also auf das Land an, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr positiv gegenüberstehen. Ich meine, wer möchte nicht gut was für die Umwelt tun? Wer möchte nicht auf seine Ernährung achten, gut zu der Umwelt sein, etc. pp. Das heißt, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist jetzt erstmal ein hoher Wert, ein hoher moralischer Wert. So, das heißt, jetzt könnte ich konkludieren und sagen, na ja, da bringe ich halt ein nachhaltiges Produkt auf den Markt in einer nachhaltigen Verpackung und dann werden die Leute, weil 75%, ich sage jetzt eine Zahl, haben hier gesagt in der Umfrage, dass sie darauf achten, bringe ich das halt raus. So, jetzt bin ich aber in einer Kaufsituation und ich bin vielleicht im Stress oder ich weiß es nicht, ich brauche noch schnell was fürs Abendessen oder ich habe irgendwie Hunger, wir alle kennen das ja. Ne? Und dann stehen wir vor dem Regal und dann ist es halt doch so, dass eher das nicht nachhaltige Produkt, das günstigere Produkt, das leckerere Produkt von der Gestalt her, von der Auslobung her, eher in den Warenkorb landet als dann tatsächlich das nachhaltige Produkt. Ne? Und dann, das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie jetzt Kontext, wie auch Entscheidungsverhalten, wie Entscheidungskontext nicht berücksichtigt wird oder nicht ausreichend berücksichtigt wird. Auch wenn Leute sagen, ja, ich will nachhaltig einkaufen, ich möchte das gerne, ist es dann für viele so, dass dann doch irgendwie eine andere Variante, die vielleicht weniger nachhaltig ist, dann tatsächlich im Einkaufswagen landet. Und das spielt dann dem entgegen, wo wir sagen, okay, das moralische Ich will das. Aber das aktuelle Verhalten, und wir sind halt als Menschen super, super inkonsistent, das ist dann das, was tatsächlich dann für den Umsatz oder dann für den Nicht-Umsatz sorgt.
Das ist ja auch der Grund, warum ich sage jetzt mal irgendwie so Billigfleisch oder auch Billigklamotten, wo man weiß, da muss irgendwie, das kann nicht nach den, das kann nicht nach vielen Nachhaltigkeit oder das hält nicht vielen Nachhaltigkeitskriterien stand, warum die trotzdem gekauft werden, oder?
Ja, richtig, genau. Das ist genau das Thema, ne? Dass dann in dem Moment der Kaufentscheidung, je nachdem, wie gesagt, es ist ja auch ein bisschen unterschiedlich dann, aber da spielen halt andere Faktoren eine Rolle als das, was wir vorher in einem rationalen, sehr elaborierten Setting vielleicht erhoben haben. Ne? Das hat dann auch ein bisschen was mit sozialer Erwünschtheit zu tun, aber das klingt jetzt fast so, als würden Leute uns betrügen in den Umfragen, wenn wir nach Nachhaltigkeit fragen. Das tun sie in der Seltenheit. Das ist halt einfach ein anderes Mindset, in dem sie in der Befragung sind. Und dann, wenn sie halt vor dem Regal stehen oder im Prinzip auch schnell, weiß ich nicht, ein günstiges T-Shirt nochmal kaufen, weil es halt einfach gerade so schön aussieht, passt zum nächsten Wochenende, da bin ich irgendwie auf der Party, da ziehe ich das gerne an. Oder das sind ja die gleichen Prinzipien, die da wirken. Ne?
Schmeckt gut und wird gekauft. Was ist denn da bitte der Unterschied, beziehungsweise was ist denn da bitte das Thema, warum Produkte nicht funktionieren?
Ja, also normalerweise, wenn es um Geschmack geht, dann macht man ja auch sowas, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, wir testen mal den Geschmack, wir testen die Formulierung, schmeckt das den Leuten? Da macht man halt so Degustationstest, kann man da machen und sagt so, vielleicht auch eine Blindverkostung, mein Produkt gegen ein anderes Produkt, gegen ein Benchmark-Produkt. Leute wissen nicht, von welcher Marke das ist, um diese ganzen Effekte halt auszuschließen. Sie wissen nicht, in welchem Format das kommt, sondern es geht tatsächlich nur um die Formulierung. Ne? Und auch da teste ich, wenn ich so teste, und es gibt gute Gründe, das zu tun, halt nicht im Kontext. Und auch da ist es wichtig, dass die Leute in Wirklichkeit ja eben nicht blind kaufen, sondern sie kaufen ja auch auf Basis ihrer Markenpräferenz, auf Basis anderer Präferenzen, die sie haben. Und wenn ich es dann ausschließlich so teste, dass ich in einem Studio in der Blindverkostung bin, ja, ich kriege die richtige Formulierung raus, also mein Produkt schmeckt besser als ein Konkurrenzprodukt oder ein Benchmarkprodukt. So, aber in der Gestaltgebung dieses Produktes ist es halt wichtig, dass genau die gleichen Trigger angeteasert werden, wie wir sie denn auch in der Produktverkostung im Prinzip rausbekommen. Was bedeutet, dass ich in der Gestaltung dessen, was die Leute kaufen, und das ist ja nicht das Produkt in einem weißen Becher, sondern in einer wie auch immer gearteten ästhetischen Gestalt, benefitorientierten Gestalt, dass ich das halt mit berücksichtige. Das heißt, das eine ist nur 50%, der halbe Weg, und das andere sind dann halt die anderen 50%, die andere Hälfte des Weges.
Fällt dir noch ein, eine Regel aus deiner Fuck-up-Liste besonders auf, die für dich besonders wichtig ist und die wir hier besprechen sollten?
Ja, das, was man halt oft sieht, ist halt so diese Benefit-Schlacht. Da geht es auch wieder so stark um die Gestalt. Das heißt, weiß ich nicht, es gibt halt so viele unterschiedliche Siegel, so viele unterschiedliche Geschichten auf der Verpackung. Und die Leute, na, Verantwortliche, denken halt manchmal, okay, viel hilft viel und packen auf die Verpackung relativ viele Informationen. Tierwohl 2, ich weiß es nicht, dann Nutri-Score B, dann was weiß ich was hier aus der Region und so weiter und so weiter. Jetzt mal so ein Beispiel. Oder was halt auch oft kommt im Bereich Waschmittel, ne? Irgendwie, da gibt es dann unten immer so 3 bis 5 verschiedene ganz kleine Benefit-Icons, die dann nochmal sagen, ja, für 10 Wäschen, ja, besonders schonend zu der Wäsche und so. Das geht so ein bisschen auf eine Annahme zurück, das sagt, je mehr ich draufpacke, desto mehr werden die Leute lesen und desto klarer werden meine Benefits kommuniziert. Und das Witzige ist, aus der Forschung zeigt sich halt, dass die Zeit, die Leute mit der Verpackung verbringen, total konstant ist, was im Umkehrschluss bedeutet, nicht weil ich mehr Informationen auf die Verpackung drauf tue, heißt es, dass die Leute sich länger damit auseinandersetzen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Alles, was ich auf die Verpackung drauf tue, konkurriert umso mehr um diese feste Spanne, 5, 6 Sekunden, der Aufmerksamkeit von den Einkaufenden, ne? Und dann ist es natürlich klar zu sagen, okay, was muss denn jetzt wirklich in den Vordergrund gestellt werden? Was kann ich vielleicht vernachlässigen? Was kann ich vielleicht auch als ergänzende Information auf die Rückseite tun? Back of Pack. Das sind halt dann wichtige strategische Implikationen, die ich dann einfach umsetzen muss. Ansonsten baue ich da halt ein riesiges Monster an Informationen in der Hoffnung, diese Informationen werden wahrgenommen, ist aber so ein bisschen die überschätzte Hoffnung dann.
Christian, wenn wir nochmal so einen Schritt weitergehen, dann gibt es gerade unter Werbeleuten das Vorurteil, dass sie sagen würden, naja, also okay, das, was so im LEH sich verkauft, das kann ich vielleicht noch, wenn ich es gut mache, über Mafro testen. Aber wenn es um wirkliche Innovationen geht, keine Ahnung, das iPhone oder irgendwie so, also wirkliche Innovationen, dann kann Marfo eigentlich gar nicht helfen. Marfo kann diese neuen Dinge gar nicht testen. Und es braucht einfach den unternehmerischen Mut, das auf den Markt zu werfen, sage ich mal. Aber Marfo hier zu bemühen, macht keinen Sinn. Ich habe es jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber vielleicht ist es auch für einige Leute gar nicht überspitzt. Aber wie gehst du denn mit so einer Meinung um?
Also erstmal muss ich sagen, dass natürlich dieser unternehmerische Geist und dieser Mut und diese Innovationskraft, die aus Unternehmen oder manchmal ja auch aus Personen entsteht, du hast es angesprochen, das iPhone ist natürlich sehr stark mit einer Person, Steve Jobs, verknüpft. Das sagt, okay, das ist jetzt erstmal was von der Haltung sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Auch hier gelten halt in so frühen Phasen der Innovationsentwicklung eigentlich die gleichen Regeln, dass man sagt, bring es in einer Form, muss ja gar nicht das finale Produkt sein, weil dann hätte ich ja schon zu viel Geld investiert, schon zu viel Entwicklungsarbeit investiert. Aber bring ein Produkt in den Kontext, in den Nutzungskontext oder in den Einkaufskontext, ist ja egal. So früh wie möglich. Das ist, und da gibt es auch Möglichkeiten, das zu tun, ne? Dass man sagt, so, okay, ich bin vielleicht eher konzeptionell unterwegs, ich bin mit so einem minimal einsetzbaren Prototyp unterwegs, etc. pp. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich solche auch bahnbrechenden Breakthrough-Innovations, die es dann hoffentlich werden, frühzeitig in den Nutzungskontext oder in den Entscheidungskontext reinbringen, weil nur dann bin ich in der Lage, wirklich zu sehen, was macht denn das Produkt mit dem Leben der Menschen. Ne? Wir wissen alle, wir sind faul von Natur aus, wenn es um die Entwöhnung von Gewohnheiten geht. Wir haben unsere Habits und ein neues Produkt muss oder wird wahrscheinlich diese Habits verändern. Und das muss ich sehr eng begleiten. Und ich glaube auch, dass solche Firmen alle Marktforschung machen. Es ist natürlich schöner, eine Geschichte zu erzählen, eine Marketinggeschichte zu erzählen, wo ein Gründergeist die Weltidee hatte und das dann einfach auf den Markt gebracht hat mit unternehmerischem Mut. Da ist sicher auch teilweise was dran. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass auch solche Produkte ausgiebig getestet wurden, hinsichtlich des Potenzials für die jeweiligen Märkte.
Inwieweit ist es denn wichtig, dass ich mich frage, wem möchte ich überhaupt zum Beispiel den Prototypen zeigen? Jetzt gibt es ja immer Leute, die irgendwie ganz heiß sind, den letzten technischen Schnickschnack irgendwie sofort, wenn er auch nur irgendwo erschienen ist, zu kaufen, und sie fliegen deswegen sogar in die USA. Und das andere sind Leute, die massiv erstmal abwarten und mal gucken, ob es denn das Produkt auch noch in 4, 5 Jahren gibt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich mir vorstelle, ich frage sozusagen solche Leute, die ich als letzte Zielgruppe beschrieben habe, nämlich die, die erstmal sehr abwartend sind, von denen werde ich ja selten ein sinnvolles Ergebnis bekommen, oder?
Genau, also das kannst du, man kann man sich so vorstellen, das ist meistens ja irgendwie so diffundiert, ne? Du hast irgendwie, welches Modell man jetzt auch nimmt, ist ja egal. Es gibt ja dieses berühmteste Modell, glaube ich, von Rogers, wo du sagst, okay, wir haben so die Early Innovator, dann haben wir irgendwann geht das in die Masse rein und das ist wie so eine Glockenkurve, ne? Ich glaube, man fängt an, also es kommt auch an, manchmal kann man halt mit den wirklichen Innovatoren anfangen, um zu gucken, okay, hat das wirklich Potenzial in dieser Zielgruppe, um dann halt später das dann aber auch in diesem ja sozusagen Massenmarkt, würde ich sagen, mitzudenken, weil das ist natürlich ganz wichtig, weil da kommt das Geld her. Ein Beispiel, ich habe letztens ein Produkt getestet, das war tatsächlich schon im Prototypenstatus und wurde im Early, also zwar, ist jetzt egal, wurde halt eigentlich nur mit Early Adoptern getestet und da war sehr, sehr gut. Und dann haben wir es halt in der breiteren Masse getestet, es kam überhaupt nicht gut an. So, und das heißt, beides ist richtig, weil wir hatten ein ganz spezifisches Segment mit hohem Bedürfnis für dieses Produkt, aber der Massenmarkt hat dieses Potenzial und dieses Bedürfnis nicht. Was daraus folgt, dass du halt ein Nischenprodukt entwickelt hast, was jetzt erstmal per se natürlich nicht schlecht sein kann, weil Nischen sind ja auch wichtig und können halt auch gut sein. Aber wenn dann deine Erwartung ist von Herstellerseite, dass du jetzt ein massentaugliches Produkt entwickelst, dann hat das halt nicht funktioniert, weil halt am Anfang nur eine kleine Gruppe mit hohem Potenzial und hoher Affinität getestet wurde, wusste man ja vorher auch nicht. Und dann wurde darauf geschlossen, dass diese Affinität und dieses Bedürfnis halt viel, viel breiter verankert ist in größeren Gruppen, war aber nicht der Fall. Und dann, ja, ist es halt so. Also muss halt eigentlich beides machen.
Habt ihr euch denn da überlegt, ob ihr vielleicht falsch getestet habt, weil es beim Massenmarkt nicht richtig angekommen
Ja.
ist? Das kann ja auch ein Grund sein.
Ganz genau, ganz genau. Das heißt, du hast halt im Prinzip ist in einer kleinen Zielgruppe getestet mit bestimmten Merkmalen. Und diese Merkmale waren halt ausschlaggebend dafür, dass dieses Produkt gut angekommen ist. So, in der breiteren Masse, die diese bestimmten präferenzsteuernden Merkmale nicht hatten, da war es halt nicht der Fall. Ne? Das ist halt dem Kunden dann später aufgefallen. Also fairerweise hat er es intern erst getestet und dann mit uns breit. Und dann kam im Prinzip diese Diskrepanz auf.
Was wäre denn so dein Tipp, wenn jemand ein neues Produkt auf den Markt bringen soll, was er unbedingt tun müsste oder sollte? Den Ratschlag mit euch zu testen, den nenne ich jetzt schon mal.
Ja, also das, wie gesagt, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, das Thema Kontext ist halt wichtig. Wie ist der Entscheidungskontext? Und das hat aber auch was damit zu tun, wie zum Beispiel Benchmarks gesetzt werden. Also gegen was teste ich das denn? Also einmal in die Situation reinkommen, in das wirkliche Verhalten reinkommen, so gut es geht. Es ist nicht immer einfach, gerade mit Early-Stage-Produkten, wo man jetzt noch keine Gestalt, kein festes Packaging-Design oder kein festes UX-Design hat oder so. Also das ist wichtig. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, okay, gerade für Firmen mit mehreren Produkten oder Produktlinien. Es ist halt wichtig, dass eine Innovation tatsächlich, wir sagen immer, Fresh Money bringt. Ne? Es bringt ja nichts zu sagen, so, okay, ich habe jetzt eine neue Variante, die besondere Benefits hat und Die wird jetzt in Zukunft gekauft, dafür wird aber andere Varianten von dem gleichen Hersteller nicht mehr gekauft. Das heißt, es kannibalisiert sich gegenseitig. Es gibt kein frisches, also Marktanteile steigen nicht. Die Leute tauschen einfach ein Produkt gegen ein anderes Produkt aus. Und auch da ist es wichtig, halt nicht nur gegen die Konkurrenz zu testen, sondern auch gegen die interne Konkurrenz zu testen. Und das ist auch manchmal nicht so offensichtlich, wie es jetzt vielleicht klingen mag, ne?
Okay. Lieber Christian, ich bedanke mich und lass uns einfach mal gucken, was es durch KI noch für neue Innovationen in diesem Bereich gibt. Das wird ja sicherlich auch ganz spannend. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch und für deine Gedanken.
Danke, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.